Normalerweise beginnt unser Podcast mit der Frage, und was machst du am Wochenende? Aber in Wahrheit hat diese Folge angefangen schon vor ein paar Sekunden, nämlich mit einer Probeaufnahme unserer Gästin Marina Weißband, die uns aus Münster zugeschaltet ist. Und Marina, du hast spontan, als du von unserer Produzentin Charlotte Steinbach gefragt wurdest, ob du mal was sagen könntest, ein Gedicht von Heine zitiert.
Ja, weil ich sollte irgendwas sagen. Und wenn man irgendwas sagen kann, kann man genauso gut Heine lesen, oder?
Auf jeden Fall. Könntest du das nochmal kurz für uns sagen?
So schnell du auch vorüberschrittest, noch einmal blicktest du zurück. Den Mund wie fragend kühn geöffnet, stürmischer Hochmut in dem Blick. Ach, dass ich nie zu fassen wüsste, das weiße flüchtige Gewand, die holde Spur der kleinen Füße. Ach, dass ich sie nie wiederfand. Verschwunden ist ja deine Wildheit, bist wie die anderen, zahm und klar und sanft und unerträglich gütig. Und ach, nun liebst du mich sogar.
Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Produziert wie immer von Pool Artists, von unserer Produzentin Charlotte Steinbach mit der Schriftstellergöttin, Twitter- und Instagram-Heldin und Co-Hostin von Und was machst du am Wochenende, Ilona Hartmann.
Vielen Dank, das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus dem unendlichen Podcast Alles Gesagt und dem unendlich tollen Newsletter Was für ein Tag. Hallo Christoph.
Hallo Ilona, und falls ihr Kritik habt, Wünsche habt, auch für Gästinnen und Gäste, falls ihr Lifehacks habt, die ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns bitte an wochenende@zeit.de. Und wir freuen uns auf unsere Gästin, die ich mal vor 9 Jahren, als ich sie porträtiert habe fürs Zeitmagazin, gefragt habe, ob sie eigentlich eine gute Bundespräsidentin wäre. Und sie hat daraufhin geantwortet, ja, weil ich kann gut winken.
Ja, das bleibt auch mein Berufswunsch auf den heutigen Tag. Nur noch 10 Jahre.
Dann darfst du gewählt werden.
Dann darf ich gewählt werden.
Ja, wir warten darauf. Geboren ist sie 1987 in Kiew, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und hat so eine wirklich eigentlich zwei Karrieren gleichzeitig gemacht. Nämlich einerseits als Publizistin, als Buchautorin, Kolumnistin, Podcasterin und andererseits auch als Politikerin. Sie ist heute bei den Grünen. Ist politisch bekannt geworden, weil sie sehr aktiv war in ganz vielen einflussreichen Positionen bei der Piratenpartei. Wer kann sich noch an die Piratenpartei erinnern? Also,
ich nicht.
Welche Erinnerung? Na, du hast. Ach, wer sich an die Piratenpartei erinnern kann, hat sie nicht erlebt.
Ja, das.
Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also, das Wochenende, auf das hin ich gewählt wurde, war der Gestalt, dass ich mich nicht erinnere, wie ich in diese Position im Bundesvorstand kam.
Aber jetzt nochmal herzlich willkommen, Marina Weißband.
Danke, hi.
Wie geht's, Marina?
Ganz gut. Ich habe gute Laune. Ich bin körperlich ein Wrack, aber ich habe gute Laune.
Du trägst ein lilafarbenes Kleid und hast, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, verraten, dass du dieses Kleid in vielen verschiedenen Farben hast.
Genau, es ist ein Kleid von Miss Candy Floss. Die stellen unter fairen Bedingungen in Schweden Kleider her und ich habe eine gute Handvoll dieser Kleider in verschiedenen Farben. Und das ist mein gesamter Kleiderschrank. Das ist, was ich trage.
Echter Lifehack, oder? Das gleiche Kleid in verschiedenen Farben.
Hast du sowas auch?
I wish. Aber ich trage ja heute so ein kurzärmeliges Hemd.
Übrigens auch Double Denim, muss man sagen. Sehr, sehr gut.
Vielen Dank. Und das ich vor vielen Jahren mal gekauft habe, in zwei verschiedenen Farben, einmal in, also in zwei verschiedenen Farben für meine Farbpalette, also in Dunkelblau und in Hellblau. Und das ich nie wieder gefunden habe. Und jetzt habe ich aber einen Schneider gefunden, der macht mir das so ähnlich nach.
Oh.
Ja, habe ich jahrelang darauf hingearbeitet.
Der Kujau der Textilindustrie.
Ja, also ich, Robert Vogt, toller Schneider hier aus Berlin. Mhm. Aber jetzt legen wir los mit dem Wochenend-Podcast. Also wir haben mit Heine ja schon angefangen. Ich meine, entschuldige, aber literarischer hätte es gar nicht losgehen können, Ilona.
Ja, also ist natürlich jetzt für mich total der Superstart, dass jetzt mein Intro kommt.
Ja, erst Heine, dann Hartmann. Wie immer beginnt unser Podcast mit einer literarischen Einführung der Schriftstellerin hier in diesem Gespräch. Ilona Hartmann zieht ihre große schwarze Lederkladde heraus, die merkwürdigerweise von innen leuchten kann, die sie bei Kerzenschein mit Füllfederhalter ausgefüllt hat und jetzt kurz vortragen wird, wie sie sich das Wochenende von dir, Marina, vorstellt.
Es ist leider nicht in Versform, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Marina Weißband ist so eine Person, auf die der Begriff Erscheinung viel besser passt und die dementsprechend auch den Boden nicht berührt. Da sind immer so 5 cm Luft zwischen ihr und dem Untergrund. Ihr ökologischer Fußabdruck ist also gewissermaßen nicht messbar, was natürlich angesichts ihrer politischen Arbeit sehr praktisch ist. Marina Weißband erscheint also am Wochenende auf dem Sofa, auf einer Wiese, vor einem Buch oder einem Schaufenster und lässt die Dinge passieren, wie sie wollen. Weil sie zu klug ist, um Pläne zu machen und zu gut organisiert, um auf Zufälle nicht vorbereitet zu sein. Es kann sein, dass viele oder wenige Dinge passieren, Hauptsache aber, Art und Menge sind dem Outfit angemessen. Am Abend dann, und das kann ich nur vermuten oder hoffen, verschwindet Marina Weißband in einer Art Fabergé-Ei. Innen ist Samt.
Das ist eine gruselig gute Beobachtung. Jetzt frage ich mich, welcher meiner Freunde gepetzt hat.
Ilona verrät ihre Quellen nie. Ilona, wer hat gepetzt?
Ich habe leider, glaube ich, einfach, und das fällt mir beim Schreiben dieser Intros auf, eine gruselig gute Menschenkenntnis.
Ja, das ist so.
Es ist wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn es jemand verraten hätte.
Wie beginnt so ein ganz normales Wochenende von dir, Marina?
Ich liege. Hauptsächlich liege ich. Also mein Wochenende beginnt am Freitagnachmittag. Weil ich Schabbat halte, bedeutet das, dass mein Wochenende eigentlich mit einem Schub von Stress losgeht, dass ich nämlich noch die Wohnung reinigen muss, meinen Arbeitstag also zu Ende bringen muss. Ich habe ja einen Vollzeitjob, was die wenigsten Menschen wissen. Ich arbeite bei Politik Digital e.V., mache dort das Aula-Projekt, arbeite in der Schülerbeteiligung. Das heißt, ich bringe meinen Arbeitstag zu Ende. Ich räume die Wohnung auf, ich kaufe frische Blumen und dann kommt irgendwann meine Tochter aus der Kita und wir, ich koche Essen vor Sonnenuntergang. Und 20 Minuten vor Sonnenuntergang beginnen wir den Schabbat, wir zünden Kerzen an, machen ein kleines Ritual, das heißt Kiddush, wo wir gemeinsam Wein und Traubensaft trinken und sagen Danke, dass du uns geschaffen hast und dass wir uns jetzt ausruhen dürfen. Hm. Und ab dann haben wir Familienzeit und ich mache eigentlich wenig am Wochenende. Ich versuche generell sehr wenig zu machen. Ich kann so 2 Dinge pro Tag machen und ich liege viel, ich schlafe aus, was manchmal gut geht mit einer 5-jährigen Tochter.
Du, weil du gerade auch deinen Freitagnachmittag schon so eingeführt hast, ich erinnere mich, dass du damals erzählt hast, dass ihr in der Sowjetunion, in der du ja noch geboren wurdest, weil Kiew damals, die Ukraine damals Teil der Sowjetunion war, ja noch einen anderen Nachnamen hattest, weil ihr damals gesagt habt, als Juden in der Sowjetunion besser keinen jüdischen Nachnamen.
Ja, wir hießen Anofrienko.
Und dann hat aber dein Vater darauf geachtet, als ihr nach Deutschland kam, den Namen richtig eingetragen zu bekommen, ohne Schreibfehler.
In Deutschland wiederum ist es besser, Weißband zu heißen als Anofrienko. Das heißt, ich habe eine Familie, die aus Weißband besteht, aber jeder Familienzweig wird anders geschrieben. Also manche beginnen mit V, A, Y, scharfes S. Da gibt es alle Varianten. So unterscheiden wir uns, weil wir sehen alle gleich aus. Aber in der Schreibweise des Nachnamens unterscheiden wir uns. Und mein Vater hat gesagt, mein Vater war Java-Programmierer. Er hat gesagt, das muss DOS-kompatibel sein. 8 Zeichen, keine Sonderzeichen.
Und so ist es ja auch gekommen.
Ja, jetzt heiße ich Weisband. Und das war sehr praktisch in der frühen Zeit des Internets.
Und wenn du jetzt so in diesen Freitagabend reingleitest mit deiner Familie, was macht ihr dann?
Wie gesagt, wir machen erstmal wirklich ein Ritual mit Gebet. Und das ist ziemlich wichtig, weil ich bin ohne Rituale und ohne Traditionen aufgewachsen und ohne Religion. Und ich werde meine Tochter überhaupt nicht dazu zwingen. Aber ich finde es schön, ihr sowas einfach anzubieten. Wenn sie hinterher irgendwann sagt, ich habe da keinen Bock drauf, fein, alles cool. Aber so, es ist eine Verankerung.
Bist du gläubig heute?
Ich bin gläubig, ja.
Und warst du das schon immer? Genau.
Ja, genau. Wie kam das?
Ich habe Dostojewskis Krieg und Frieden gelesen. Also, tatsächlich war ich war sehr auf der Suche nach etwas, nach einem Platz für mich. Es gibt bei Dostojewski diesen Satz von Fürst Mischkin aus dem Idioten, es ist, als ob die ganze Welt ein Fest feiert und jeder hat einen Platz darin, sogar die Fliege auf der Fensterbank, nur ich bin nicht eingeladen. Und das war sehr mein Gefühl, als ich aufwuchs, weil ich irgendwie in keine Schublade reingehörte, in kein Normensystem, in kein Wertesystem. Ich war immer zwischen den Stühlen, so als migrantisches Kind. Und ich habe Theologie gesucht, als ich Teenager war, und Esoterik und was nicht alles. Und am Vorabend meiner Mathe-Abi-Klausur, ich war 17 Jahre alt, habe ich Krieg und Frieden gelesen, wie man das so macht.
Wie jeder normale Mensch.
Auf Russisch oder auf Deutsch?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es in beiden Sprachen gelesen. Ich glaube, da war es auf Deutsch. Mhm. Ich will nicht lügen. Mhm. Auf jeden Fall ist Fürst Andrei Bolkonski gestorben. Er stand in der Reserve und pflückte Blüten von einem Busch und roch ein bisschen dran. Und dann riss ihm plötzlich eine Kanonenkugel die Hüfte weg und er fiel. Und er sah den Mond und er sah den Mond zum letzten Mal und er schloss die Augen und er starb. Und ich war davon geflasht, weil ich hatte mir wahnsinnige, wahnsinnige Sorgen vor dieser Mathe-Klausur gemacht. Ich hatte wirklich Panik, es war alles schlimm. Und dann dachte ich, krass, er stirbt. Er sah zum letzten Mal in seinem Leben den Mond. Er pflückte zum letzten Mal in seinem Leben Blätter von einem Busch. Er hob zum letzten Mal in seinem Leben den Arm. Was soll es mir dann, dass ich vielleicht meine Matheprüfung nicht bestehe, durchfalle vielleicht sogar, auf der Straße lande, im Gefängnis lande? Das war ein völlig natürlicher Gedankengang für mich, was die Konsequenz dessen wäre. Selbst dann hätte ich noch immer die Fähigkeit, meinen Arm zu heben oder zum Mond zu gucken oder einzuatmen. Diese grundlegendsten aller Freiheiten, die man dafür besitzt, dass man ein Mensch ist und dass man ein Leben hat. Und wenn ich nicht hier wäre, wäre hier ein ich-förmiges Loch. Und das war ein so überwältigendes Gefühl, dass ich tatsächlich zum Glauben gekommen bin. Dann habe ich meine Matheprüfung geschrieben und ich hatte 15 Punkte und dann bin ich nach Münster gezogen, habe angefangen zu studieren und hier bin ich dann erstmals in die Gemeinde gegangen und habe angefangen, das auch irgendwie so ein bisschen, ja, zu suchen. Und auf dem Weg bin ich noch heute.
Im Nebensatz zu sagen dann, ich habe Angst vor der Matheprüfung, aber dann 15 Punkte zu schreiben.
Ich bin ein weirder Mensch und ich bin nicht okay im Kopf.
Wir spielen ja manchmal hier aus ein bisschen Wikipedia. Welche Abi-Note hattest du?
1,6.
Wow, okay. Da greifen wir zur Kaffeetasse. Ja,
erstmal festhalten. Ja.
Und wenn du sagst, du hast dich dann auf die Suche begeben nach dem Glauben, was hilft dir der Glauben heute? Ich frage es auch deshalb, weil wir leben ja hier in Berlin und in Berlin leben so, außer ich bin auch gläubig, und ich glaube, außer mir leben noch 3 oder 4 andere Gläubige in der Stadt. Also ist
man kennt sich.
Man kennt sich. Deswegen frage ich immer so neugierig, was der Glauben dir bedeutet oder wie er dir auch vielleicht durchs Leben hilft.
Ich habe immer gläubige Menschen beneidet, auch als ich nicht geglaubt habe. Und ich habe sie dafür beneidet, für etwas, das ich jetzt tatsächlich habe, nämlich Trost, sehr viel Trost, eine Art Grundvertrauen. Gar nicht darin, dass alles notwendigerweise gut wird, aber darin, dass ich mit dem Schlechten zurechtkomme. Dass es ein Morgen geben wird. Und ich weiß es nicht. Es ist eine Art, erstens Sicherheit für mich. Mhm. Zweitens ist es eine tiefe Dankbarkeit, die ich empfinde dafür, dass ich leben darf und dass ich hier sein darf und dass um mich herum tolle Menschen sind und dass ich viele offene Türen habe. Und das Dritte ist, dass Religion oder Gläubigkeit, besser Glauben, nicht Religion, aber Glauben ist immer eine seelische Arbeit, die man macht. Und zwar konstant. Und sie hört niemals auf. Und sie treibt einen immer dazu, ein besserer Mensch zu werden. Und wenn ich an die Glaubenssätze denke, die im Judentum zentral sind, nämlich ich bin heilig und heilig sollst du sein. Das heißt, man soll eigentlich danach streben, dem Göttlichen ähnlicher zu sein. Und Gott ist jemand, der gibt, ohne zu nehmen, der liebt, ohne zu erwarten und der eher wie eine Mutter zu einem Baby ist. Also man erwartet von einem Baby nicht so viel zurück. Und ich habe das Gefühl, das ist ein sehr hilfreicher Anker, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich auf Twitter diskutiere oder sonst was. Manchmal bringt mich mein Glaube dazu, wenn gerade irgendwie ein Flame War ist und ich mit jemandem streite, zu sagen, hey, du bist okay, ich sehe dich. Und vielleicht geht es dir gerade nicht gut, vielleicht sind wir gerade auf einem falschen Fuß. Ist es okay?
Und weil du gerade sagst, du bist dann mal in einem Flame War mit jemandem auf Twitter. Du kennst die Welt ja nicht ohne das Internet, oder?
Nee, ich war 12, als ich ins Internet kam und seitdem lebe ich da.
Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du mit 12 ins Internet gekommen bist?
Ich glaube, ich war zuerst am Computer meines Vaters im Internet. Das war früher. Und mit 12 habe ich meinen eigenen Computer bekommen. Und das war halt 56K-Modem, die Telefonleitung war belegt, während ich im Internet war. Und das war immer, es war ein ganzes Drama.
Es war immer dieses
Ja. Ich hatte noch Listen, zu welcher Tageszeit ich über welchen Anbieter rein muss. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern. Aber im Prinzip habe ich meine ganze Jugend in einem Chatroom verbracht. Und dort meine ersten Freunde gefunden, meine erste Beziehung, die auch 2 Jahre gedauert hat. Und bin dort das geworden, was ich heute bin.
Wir nehmen ja im Jahr 2022 auf. Und heute, wenn Leute über das Internet nachdenken und über ihr Leben auf Social Media, dann geht es ja immer eher darum, dass man davon wieder loskommen möchte und dass man eigentlich zu viel Zeit da verbringt. Und wie kann ich mir eigentlich das so einrichten, dass ich davon wieder wegkomme? Also eine Frau, die sich damit besser auskennt, hat mir vor kurzem gezeigt, dass man jetzt auf auch sich so eine App einrichten kann, dass man einen Baum pflanzt.
Ja.
Und dieser Baum,
mach ich auch.
Machst du auch?
Mach ich auch. Der wächst und wenn man irgendwas auf dem Handy bedient, dann verwelkt der.
Genau.
Das macht einem so ein schlechtes Gewissen. Aber der braucht 15 oder 25 Minuten, um zu wachsen. Und dann ist er groß und toll und ein Erfolgserlebnis. Das ist eine fantastische Sache.
Also dir geht es mittlerweile schon auch so, dass du versuchst, da auch nicht zu viel Zeit zu verbringen? Oder
nein.
Wie ist dein Freizeitverhalten mit dem Internet?
Ich lebe weiterhin im Internet, was auch mit meiner Erkrankung zu tun hat. Ich kann an manchen Tagen gar nichts anderes. Hm. Deswegen bin ich auch nicht ganz konsequent darin, den Schabbat zu halten, was elektronische Geräte betrifft, weil Ich gehe am Schabbat nicht auf Twitter, aber mitunter brauche ich das Handy, weil ich mich zum Beispiel, weil ich im Bett liege und mich nicht bewegen kann. Und ganz ehrlich, warum sollte ich darauf verzichten, einen Kontakt zur Welt zu haben und kommunizieren zu können? Das ist fantastisch. Es bringt mich mit anderen Menschen zusammen. Ich habe super viele tolle, liebe Menschen. Ich halte Kontakt zu meinem ganzen Freundeskreis und Netzwerk. Ich wäre einsam ohne das Internet. Ich habe auch ADHS und deswegen ist es für mich notwendig, auf Bäume zu pflanzen und diese ganzen Apps zu benutzen, die auch mir helfen, meine Aufmerksamkeit zu steuern, weil das natürlich, wenn ich gerade etwas machen muss, auf das ich mich konzentrieren muss, ist sehr schwierig. Aber prinzipiell kann man das Internet ja auffassen als Konsumgut oder man kann es auffassen als Werkzeug. Und meine Grundeinstellung und auch das, was ich versuche, meinen Schülern beizubringen, ist, es als Werkzeug zu begreifen. Denn dann ist es tatsächlich ein Schlüssel zu mehr Demokratie, mehr Selbstwirksamkeit, mehr Verantwortung für sich und andere, einem stärkeren sozialen Gefüge. Es kann das Gegenteil sein, ja. Es kann eine Überwachungsgesellschaft bauen. Es kann uns zu bloßen, dopaminabhängigen Konsumenten machen, wenn wir uns als Konsumenten verstehen, wenn wir reingehen. Und ich glaube, dieser Shift von Rollen, das ist, womit ich mich mein Leben lang befasse.
Wenn du morgens aufwachst, um wie viel Uhr wachst du normalerweise auf?
9, 10.
Was machst du, wenn du aufwachst als allererstes?
Liegen. Ich brauche so eine Stunde, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Das heißt, an Werktagen wache ich um 9 auf und ab 10 kann ich aufstehen oder was machen. 9 Uhr morgens Termine sind für mich frühe Termine. Und während ich liege, mache ich ja schon was, nämlich ich gehe online.
Ich wollte gerade sagen, also das ist deine erste Bewegung morgens zum Handy?
Ja, weil mein Körper kann sich noch nicht bewegen morgens. Aber ich habe Feeds auf den verschiedenen sozialen Medien, bei Reddit, bei Twitter, die aber kuratiert sind, bei YouTube. Das heißt, ich habe nicht einfach nur das toxische Internet, wie man das so standardmäßig erlebt, sondern ich habe dort Gruppen, Communities von Menschen, die mich aufbauen, die mich inspirieren, die mich mit guter Laune für den Tag anreichern, die mich so eine menschliche Wärme und Nähe spüren lassen. Es gibt viele fantastische YouTuber, die das können. Es gibt Twitterer, die das tun.
Hast du ein, zwei Tipps von YouTubern oder Twitterern, die einem gute Laune machen schon morgens, denen man folgen sollte?
Also ich schaue sehr, sehr viel BreadTube, also das englischsprachige linke YouTube. Und also mit Accounts wie ContraPoints oder PhilosophyTube. Aber die sind eher kopflastig. Ich habe zum Beispiel Jessica Kellgren-Fossard. Sie ist auch jemand, der sich Vintage kleidet, wie ich. Darüber habe ich sie gefunden. Aber sie ist auch eine Behindertenaktivistin. Sie hat multiple Erkrankungen. Sie ist auch lesbisch und verheiratet und zieht mit ihrer Frau einen Sohn auf und zeigt so ein bisschen, wie man als behinderte Person ein Kind großziehen kann. Und sie hat so eine positive, warme Grundeinstellung. Generell ganz, ganz viele der Creator, die mit chronischen Krankheiten, mit Behinderungen oder mit LGBTQ zu tun haben, sind einfach sehr warme, freundliche Menschen und haben auch diese Fangemeinde.
Du hast deine Krankheit gerade schon mehrmals angesprochen. Und ich weiß, als wir uns damals für das Porträt öfter getroffen haben, hast du irgendwann mal zu mir gesagt, ich bin ein Tschernobyl-Kind.
Ja.
Kannst du uns einen kurzen Einblick geben in deine Geschichte?
Ich kann es versuchen, weil ich weiß selber nicht allzu viel darüber. Es ist nicht exakt so, dass ich mit Dokumenten aus der Ukraine gekommen wäre. Mhm. Das heißt, die Diagnostik damals war eben auch, ja, was wollen Sie denn? Sie sind Tschernobyl-Kind. Das war die Diagnostik. Aber ich hatte als Kleinkind eine sehr schwere Nierenerkrankung. Ich hatte eine schwere Immunerkrankung. Ich war die meiste Zeit meiner Kindheit bettlägerig. Dann ist es deutlich besser geworden. Also ich habe diverse Lebenserwartungen gesprengt. Mhm. Und war dann praktisch wieder gesund, so mit als junge Frau. Ich glaube, ich war nie so gesund, wie als ich angefangen habe zu studieren. Das war so der Peak meiner Gesundheit. Und jetzt habe ich eine postvirale Krankheit entwickelt, wahrscheinlich nach einem Epstein-Barr-Virus. Das ist myalgische Enzephalomyelitis, ME-CFS, wer das kennt. Und ich weiß nicht, wie weit das mit meinen Vorerkrankungen zu tun hat oder nicht. Diese Krankheit ist leider tragisch untererforscht dafür, dass es ungefähr 300.000 Menschen allein in Deutschland gibt, die daran leiden. Mhm.
Und ich weiß, als wir uns damals getroffen haben, nach dem ersten Interview in Berlin, hast du dann später am Abend getwittert, so sinngemäß, ich habe gerade das gemacht, was ich am allerliebsten auf der Welt mache, nämlich ich war Tango tanzen.
Ja.
Du hast da am Montbijou-Park, glaube ich, getanzt, oder?
Ja, das war fantastisch. Ich glaube, ich war Tango tanzen mit Petram Chayar oder so. Ja, klar, wenn man in Berlin ist, muss man Tango tanzen. Das ist ja die zweite Tango-Hauptstadt Europas.
Was ist die andere?
Ich glaube Barcelona, aber ich weiß es nicht genau.
Was ist das Schöne am Tango tanzen?
Es ist sehr lebendig. Wenn ich singe oder früher, wenn ich getanzt habe, ich tanze nicht mehr, dann bin ich jemand, der es mag zu improvisieren und ich mag es zu fühlen. Ich gehe über Emotionen. Tango Argentino geht sehr stark über Emotionen, geht sehr stark über Gefühl, geht sehr stark über das Miteinander. Es ist sehr intensive Kommunikation zwischen den Tanzpartnern. Nicht so ein Schritte abzählen wie beim Walzer oder bei anderen Standardtänzen.
Hast du mal einen Tanzkurs gemacht, Christoph?
Oh ja. Ich bin ja in Butzbach zur Schule gegangen und da gab es auch diesen Tanzkurs. Ich habe ihn gemacht. Mhm. Und auch mit diesen ganzen absurden, also Walzer kann ich immer noch so ein bisschen. Mhm. Das ist das Einzige im Grunde, was geblieben ist. Und dann gab es noch diese ganzen, weiß gar nicht, was da noch alles für Tänze geübt wurden. Ich erinnere mich nur, dass damals, und so alt bin ich eben schon, wir ganz viel auf Teardrops getanzt haben von Womack & Womack.
Geil.
Ja.
Geiler Song.
Ja, und der Tanzlehrer hatte noch so einen Plattenspieler, wo er die Platten so draufgelegt hat. Ich bin am Anfang tatsächlich noch in den zweiten Kurs gegangen, aber ich hoffe, der Tanzlehrer hört es nicht, habe ich dann relativ schnell wieder abgebrochen. Und du? Warst du im Tanzkurs?
Mir ist gerade, als Marina vom Tango-Kurs erzählt hat, eingefallen, ich habe auch mal einen Tango-Kurs gemacht.
Ah ja?
Ja, auch, ich glaube, Tango Argentino. Und dann war das aber so, dass wir da hingegangen sind und das war ein junger Mann, der glaube ich irgendwie, also der, soll ich das sagen, ich habe das nicht so ganz verstanden, warum ich jetzt mit dem, aber ich dachte so, geil, Tango ist doch perfekt. Und dann dachte ich, dass wir dann so nach 1-2 Stunden rauskommen und so total geschmeidigen Schleichtanz können. Und dann war das aber tatsächlich einfach mehr wie so Paartherapie. Weil da waren auch Leute, die waren so 10, 15 Jahre älter und die waren schon lange zusammen, tanzten schon lange zusammen. Und dann meinten die, ja, da findet ihr rein, da müsst ihr einfach eure Körper spüren und so weiter. Und ich dachte mir so, nee, aber ich will doch jetzt hier so geil, so Smooth Operator-mäßig. Und mein Tanzpartner wollte den Körper spüren und ich wollte abliefern. Und das hat
Smooth Operator übrigens ein Rumba.
Ah ja?
Zu wissen.
Großes Lied von
Rumba, auch einfacher tatsächlich. Und das ist, also da haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen in unseren Absichten wie soll ich sagen, in unseren Absichten verpasst. Was mir davon geblieben ist aus der Zeit, ist die große Freude an dem Song Via Con Me von dem einen, der das gemacht hat. Wie heißt der nochmal?
Wir finden es, wir googeln es nachher.
Ja, wir googeln das
und nehmen es in die Shownotes.
In die Shownotes.
Ja. Marina, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass du praktisch mit Büchern auch aufgewachsen bist und ja, also Heine rezitierst und Dostojewski war ein wichtiger Einfluss in deinem Leben. Was liest denn du gerade? Hast du Büchertipps für uns, was wir jetzt lesen sollten?
Leider nein. Ich lese tatsächlich gerade nicht. Ich kann gerade nicht lesen. Ich höre Audiobücher. Ich habe zuletzt Timothy Snyder gehört.
Ah.
Ja, ich bin in letzter Zeit sehr stark in Sachbüchern unterwegs.
Und welche Sachbücher also zum Hören kannst du empfehlen?
Blank. jede Menge. Also mein Regal steht voll mit empfehlenswerten Büchern und ich kann es euch gerade nicht sagen, weil... Also eines, das ich immer sehr gut finde, also je nachdem, so, wenn ich lernen will, ist zum Beispiel von Michael Seemann über Plattformen, solche Dinge. Es gibt jetzt gerade natürlich die Reihe von Pia Lamberti und Katharina Nokun, True Facts und Fake Facts zum Thema Verschwörungstheorien. Ich lese sehr viel über Faschismus. Und wie gesagt, was Faschismus betrifft, ist Timothy Snyder jetzt gerade in Bezug auf Russland einfach und die USA, Trumpismus und so, eine fantastische Quelle. Zuletzt in Sachen Belletristik habe ich Die Schule am Meer gelesen.
Ah.
Das ist ein sehr tolles historisches Buch über eine Reformschule in den 30ern.
Weil du gerade schon Russland erwähnt hast, ich meine, du bist in Kiew geboren. Und damals war die Ukraine ja Teil der Sowjetunion.
Ja.
Wann ist dir eigentlich zum ersten Mal als Kind klar geworden, dass du aus der Ukraine kommst?
Ich glaube, als Kind ist mir gar nicht klar geworden. Ich war ja jedes Jahr da. Ich war jedes Jahr in Kiew und in der Krim, jeden Sommer im Prinzip. Das heißt, ich habe die ersten 6 Jahre meines Lebens dort gewohnt und dann war ich nochmal jedes Jahr dort. Und es gab einen Moment, in dem ich plötzlich gehört habe, dass junge Leute auf der Straße mit dem Handy telefonierten auf Ukrainisch. Und das war ein ganz seltsamer Moment für mich, weil Ukrainisch empfinden wir so, wie Leute halt Dialekt sprechen. Also wenn jemand so Plattdeutsch spricht, ja, das sind meistens alte Leute vom Land. So habe ich Ukrainisch wahrgenommen. Und plötzlich waren da junge Leute, die irgendwie ganz alltäglich Ukrainisch sprachen. Und das war ja so 2003, 2004, wo auch die Orangene Revolution war. Da war so eine große Welle von nationalem Selbstbewusstsein, das sich aber über die Jahre davor schon langsam aufgebaut hatte.
Und was war dein erster Gedanke, als du im Februar mitbekommen hast, dass Russland tatsächlich einmarschiert?
Ich hatte damit gerechnet. Ich hatte auch vorher schon gesagt, dass das passieren würde. Und ich war tatsächlich eher überrascht davon, wie geschlossen dann die Welt doch auftrat. Weil davor gab es Einladungen an Russland. Davor gab es eindeutige Aussagen von Präsident Biden und von allen. Auf gar keinen Fall wird die NATO eingreifen. Also wenn Russland einmarschiert, dann haben sie im Prinzip nichts zu befürchten. Hier in Deutschland hat man gesagt, ja, Nord Stream 2, das hat ja nichts damit zu tun. Da würde ich auch gar nicht drüber reden und so. Also man hat vorher sehr, sehr versichert, keine Sorge, Putin, wenn du einmarschierst, also dir wird nichts passieren, mach das ruhig. Und dass dann relativ schnell eine recht klare Verurteilung dessen aus dem Westen kam und dass es nicht dieses übliche, sind sie wirklich einmarschiert, gab es eine ukrainische Provokation oder nicht, wir wissen alles nicht, es ist alles undurchsichtig, das gab es nicht und ich glaube, das lag daran, dass die amerikanischen Geheimdienste diese Warnung ausgesprochen haben in der Woche, bevor es passiert ist. Und dadurch waren wir sozusagen geimpft gegen Desinformation. Dann konnte man auch diese Nachrichten, dass jetzt plötzlich Ukrainer mit Reisebussen aus dem Donbass flohen, also konnte man einordnen, ne, woher die Reisebusse kamen und wer die da organisiert hat. Aber das hat sich dann leider bis jetzt ja ziemlich weit wieder aufgelöst. Also wir sind eigentlich wieder da, wo ich befürchtet hatte, dass wir sein würden, bei genau dem, wie wir 2014 reagiert haben. Ja, wir machen links Sanktionen, rechts umgehen wir sie und eigentlich hoffen wir, dass dieser Konflikt möglichst bald wieder eingefroren wird, damit wir zum Status quo zurückkehren können.
Du bist ja also natürlich seit vielen Jahren in den großen politischen Talkshows zu Gast, also Anne Will, Maybrit Illner und so. Und warst das jetzt natürlich auch in den letzten Wochen. Gab es eigentlich einen Unterschied bei dir? Hast du in dir selber einen Unterschied gespürt, wenn es jetzt um das Thema Ukraine und Russland ging, im Vergleich zu den anderen großen politischen Fragen, für die du ja auch öfter eingeladen worden bist? Ist dir das nochmal auf eine andere Art und Weise nahegegangen?
Einerseits ja, natürlich. Auf meine Familie regnen Bomben. Das ist anders, als über Digitalisierung zu sprechen. Das hat eine andere Dringlichkeit. Andererseits habe ich es gar nicht so emotional an mich rangelassen. Ich habe eigentlich gerade in diesen ersten Kriegswochen habe ich mehr funktioniert. Ich habe nicht geweint, nie. Ich habe jeden Tag mit denen telefoniert. Ich habe sie aufgeheitert. Ich habe berichtet. Ich habe versucht, immer sachlich und ausgewogen zu sein. Ich habe meine Quellen geprüft, soweit ich konnte. Und so richtig emotional nahe geht es mir jetzt erst in den letzten Wochen, wo so eine starke Resignation da ist. Also ich habe das Gefühl, ich diskutiere mit Pudding. Mhm. Alle stimmen mir zu. Alle sind sehr betroffen. Alle sagen, ja, unbedingt. Größte Solidarität mit der Ukraine und so. Und ja, das scheint aber keine Auswirkungen zu haben, dass die Regierung das, was sie selbst ankündigt und was das Parlament beschlossen hat, einfach nicht ausführt, einfach verzögert und dann darüber auch die Unwahrheit sagt. Und das ist, puh, das ist hart. Für mich als Demokratin, für mich als jemand, der für Demokratie kämpft, das ist für mich eine Fehlfunktion unserer Demokratie, wenn das passiert. Mhm. Als Ukrainerin aber natürlich auch, weil ich sehe, dieser Krieg soll verzögert werden. Der soll wieder eingefroren werden. Und was das bedeutet für die besetzten Gebiete, ist wahrscheinlich nicht allen klar, was Filtrationszentren sind, die es dort gibt, was dort mit Menschen gemacht wird. Die schiere Masse von Vergewaltigungen, von Folter, von Tötungen. Ich höre mir ja auch diese Telefonate an, die die russischen Soldaten mit ihren Familien führen. Die erzählen ja da davon. Mhm. Und es ist mir unklar und unverdaulich, wie wir das zulassen können. Und auf der anderen Seite sollte uns doch auch klar sein, dass wir eigentlich dieselbe Situation schaffen wie 2014, wo wir das erste Mal diesen Fehler gemacht haben. Es wird auf ein Minsk III herauslaufen. Das heißt, es wird irgendeine Art Vertrag geben. Die russisch besetzten Gebiete bleiben russisch besetzt. Man wird versuchen, einige Oblasti an Russland anzuschließen. Und von da aus kann man dann einen neuen Krieg wieder vorbereiten. Und so wird es ewig weitergehen, bis der Westen komplett daran zerbrochen ist. Das ist das Ziel.
Wie gehst du eigentlich selber damit um? Weil du gerade gesagt hast, ich habe am Anfang nicht geweint, ich habe funktioniert. Mit dem Umgang, mit dem wir ja alle irgendwie lernen müssen, eigentlich mit dem Thema Krieg irgendwie umzugehen, also medial. Mhm. Also wie schaltest du eigentlich ab? Gibt es da einen Trick, den du verraten kannst? Schaust du abends noch Nachrichten? Kannst du dann gut schlafen oder hast du da auch dein eigenes Medienverhalten geändert?
Ich portioniere meinen Nachrichtenkonsum. Das habe ich aber schon immer gemacht. Deswegen halte ich unter anderem Schabbat. Am Schabbat weiß ich nicht, was in der Welt passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich mache kein Twitter auf, ich schaue keine Nachrichten, ich mache gar nichts. Ich bin für die Familie da, ich bin für meine Seele da und ich lebe viel in Kunst in letzter Zeit.
Ah ja?
Ja, ich mache viel. Ich male, ich mache in letzter Zeit viel Skulptur-Dinge, Fimo-Dinge. Ich sticke. Ich sticke oft Schimpfwörter in Schönschrift und ich verziere sie mit Blumen.
Was für Schimpfwörter zum Beispiel?
Einige, ich weiß nicht, ist dieser Podcast, seid ihr monetarisiert? Habt ihr Werbung geschaltet? Nein, ich habe zum Beispiel, als ich gehört habe, dass Jens Spahn und Andi Scheuer die organisieren sollen, die Taskforce bilden, habe ich gestickt, wenn wir alles anzünden, sparen wir uns viele Zwischenschritte. Und das gibt es inzwischen auch als T-Shirt und Tasse zu kaufen. Und das erfreut sich großer Beliebtheit, weil es so ein schönes Statement zu vielen politischen Themen ist, auch Klimawandel, sehr, sehr gut anwendbar.
Ja. Hast du eigentlich mit deiner Tochter auch darüber sprechen können, was in der Ukraine passiert? Ist sie da schon alt genug oder gibt es da ein Gefühl dafür?
Natürlich, natürlich. Also erstens, es gab keinen Weg, das zu vermeiden, weil natürlich wird hier zu Hause darüber gesprochen und sie hat das von Anfang an mitbekommen, zumal sie ist ein jüdisches Kind. Ne? Also sie fragt natürlich auch, warum steht Polizei vor unserer Synagoge? Das heißt, Themen wie Antisemitismus und die Shoah und Krieg, damit kann ich sie überhaupt nicht verschonen. Also das ist ein Privileg, das einige Kinder haben, aber nicht jüdische Kinder. Und ich habe mit ihr über den Krieg gesprochen und sofort in den ersten Tagen war sie sehr unzufrieden darüber Und sie sagte, da müssten die Leute doch mal Frieden machen. Warum macht man denn nicht Frieden? Ich sage, ja, wie willst du denn Frieden machen? Russland greift die Ukraine ja an. Sie dachte nach und sagte, ich würde Russland all sein Taschengeld wegnehmen, all sein Geld wegnehmen und sagen, du kriegst das erst wieder, wenn du friedlich bist. Und ich glaube, sie hat das einfach weit, weit vor dem Bundeskanzler verstanden, wie radikale Sanktionen funktionieren.
Die nächste Generation, die dann Bundeskanzlerin als Job anstrebt.
Die müssen ja unseren ganzen Shit reparieren, ne?
Ja. Yep.
Wie verbringt ihr eure Freitagabende eigentlich?
Ich überlege gerade. Chillend.
Kochst du was oder kocht dein Mann?
Ich koche. Ich koche bei uns. Ich koche italienisch meistens. Ich liebe italienisch. Mhm. Und ich mache sehr, sehr gerne Pasta. Ich mache eigentlich alles, was mit Olivenöl, Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne beginnt. Und
perfekt.
Ab da improvisiere ich.
Und hast du noch irgendwie einen Hack? Also was man noch hinzufügen sollte oder was du gerne hinzufügen solltest oder hinzufügst?
Also erstens in Soßen immer auf jeden Fall einen Löffel Pastawasser.
Ah, Soßen. Großes Thema bei uns im Podcast.
Das Soßenthema, ja. Ja.
Das
stimmt.
Das bindet. Pastawasser niemals wegkippen. Und Pasta niemals, niemals abschrecken. Und was ich noch gerne hinzufüge, ich weiß nicht, also ich unterscheide zum Beispiel Migranten von Nicht-Migranten an Folgendem. Ich frage sie, ist Knoblauch ein Gewürz oder ein Gemüse?
Ilona, was ist deine Antwort?
Es ist für mich als Nicht-Migrantin ein Gewürz.
Ja, hätte ich natürlich auch
geantwortet. Weil natürlich, da macht man so doof deutsch so eine kleine Zehe da rein.
Nicht zu viel, ne?
Also Knoblauch ist ein Gemüse, das ist mein
Tipp. Ja. Und schaut ihr dann eigentlich zusammen, also schaut ihr was zusammen dann ihr seid ja zu dritt?
Meine Tochter geht früh ins Bett, um 8 oder so. Mhm. Wir haben dieses Ritual, das auch jeden Abend gleich ist. Also manchmal gehen wir zusammen in die Synagoge. In letzter Zeit gibt es dann immer so nochmal so einen Kindersegen. Dann kommen die nochmal extra unter einen kleinen Baldachin und werden extra gesegnet. Und das ist sehr schön für sie.
Bekommen die dann auch noch so einen eigenen Segen ausgesprochen?
Ja, genau. Genau, es gibt einen speziellen Kindersegen. Das ist auch tatsächlich eine Pflicht, die wir erfüllen sollen. Und die bekommen dann ein Pinnchen Traubensaft. Und dann lesen wir immer vor. Also ich lese jeden Abend mit meiner Tochter. Wir sind jetzt gerade durch den Hobbit durch.
Schön.
Pflichtlektüre.
Ja.
Dann erzählt sie mir, wer in der Fünf-Völker-Schlacht gestorben ist. Das ist fantastisch.
Christoph greift greift um sich.
Ja, ich habe nur gerade, weil ich habe gerade auch so ein wahnsinnig schönes Kinderbuch gelesen und dachte, als meine Empfehlung bringe ich das heute mal mit. Es ist ein japanisches Kinderbuch, geschrieben von Hiyoko Imai und heißt San und Shiro und die gelb gepunktete Schlange. Und es geht darum, dass es einen kleinen Jungen gibt, der heißt San. Und San und seine Hündin Shiro lieben es so auf Spaziergänge durch die Natur zu gehen und spazieren auch immer durch den offenbar großen Garten ihrer Familie. Und sie lieben den Sommer, aber sie lieben eigentlich den Herbst noch mehr, weil dann es die Äpfel gibt, die von den Bäumen fallen. Und an einer Stelle des Buchs taucht dann eine gelb gepunktete Schlange auf, weil die liebt diese Äpfel nämlich auch. Und dann passiert eben etwas Eigenartiges, dass der Singvogel, der da auch durch diesen Garten fliegt, na klar, San ins Ohr flüstert, das ist Polka, die gelb gepunktete Schlange. Und dann beginnt das gemeinsame Abenteuer von San, Polka, der gelb gepunkteten Schlange und der Hündin Shiro.
Süß.
Also wirklich reizend und ist halt wirklich auch ein bisschen so wie japanische Kultur. Es ist sehr zurückhaltend.
Sehr Marie Kondo aufgeräumt.
Ja, illustriert mit so kleinen Schnittzeichnungen.
Ja.
Und so kurzen Texten, schön gedruckt, schön hergestellt, erschienen in Deutschland beim Kinderbuchverlag vom Gestalten Verlag, nämlich den kleinen Gestalten.
Oh.
Nehmen wir die Shownotes, kann ich auch empfehlen. Kann ich vielleicht auch was für deine Tochter.
Ja, danke, lese ich Frau Kind vor, auf jeden Fall.
Ja. Schläft deine Tochter schnell ein?
Nein, sie kommt noch mindestens 3-mal. Aber
so muss es auch sein.
Es ist okay, weil sie wird, glaube ich, Anwältin. Sie hat immer sehr elaborierte Erklärungen, warum sie nochmal kommt.
Wie erklärt sie das?
Ach, ganz, ganz, ganz verschieden. Mama, ich wollte dich nur hinweisen. Ich habe kein Spritzelwasser neben meinem Bett. Deswegen bin ich aufgestanden. Ich gehe jetzt auf den Balkon und hole mir noch ein wenig Spritzelwasser.
Spritzelwasser ist auch herrlich.
Schön.
Ja, und also wenn sie dann nach dem dritten Mal dann tatsächlich eingeschlafen ist, wie verbringt ihr eure Abende?
Früher haben mein Mann und ich tatsächlich mehr geschaut. Wir haben Serien geschaut, zuletzt The Americans. Aber ich kann nicht mehr gut Fernsehen. Mhm. Und was ich jetzt noch, ich kann noch kurze Serien gucken, also gerade Inside Job. Das ist eine animierte Serie, ich glaube von den Zeichnern, die die sehr, sehr, sehr fantastische Serie Lower Decks gemacht haben. Ja. Lower Decks übrigens für alle Star Trek-Fans. Mhm. Must see, ich glaube, das ist das Star Trek-igste, was je gestar trekt hat von allen Serien.
Um was geht's da?
Es geht um die Crew auf den niedrigen Decks. Also normalerweise dreht sich Star Trek ja immer so um die Brücke und um die Offiziere und was die so treiben. Ne? Und da geht es aber tatsächlich um die ganzen Ensigns, die irgendwo auf den niedrigen Decks die Dreckarbeit machen und wie die leben. Und ich finde, die Serie fasst einfach fantastisch dieses Gefühl von extremer Inklusivität, wohlmeinendster Naivität und einfach Glauben an die Menschheit und an das Menschliche. Eine andere Serie, die ich dahingehend auch sehr empfehlen kann, ich gucke meistens solche Serien, The Good Place, auch sehr, einfach eine sehr positive Serie, die Menschen liebt. Und ich mag Serien, die einfach Menschen lieben, die auf Menschen stehen und die zeigen und transportieren, warum wir eigentlich liebenswürdig sind, trotz all dem Mist, den wir machen.
Und was ist die Handlung von The Good Place?
The Good Place sterben die vier Hauptcharaktere und kommen in den Good Place, also in, nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Das heißt nicht Himmel, das heißt einfach Good Place. Und sie wurden ausgewählt aufgrund eines Punktesystems nach ihren Taten auf der Erde. Und die Protagonistin ist aber versehentlich dort gelandet. Sie war in Wirklichkeit kein guter Mensch und es handelt sich um ein Irrtum. Und sie muss lernen, mithilfe eines Ethikers ein besserer Mensch zu werden, um dort zu bleiben. Und dann dreht sich die ganze Serie um die Beschaffenheit dieses Good Place und was Menschen eigentlich gut macht und was nicht.
Werbung.
Auf der Suche nach Wissen und Inspiration? Dann sind Sie bei der Zeit genau richtig. Unsere Journalisten sind weltweit rund um die Uhr im Einsatz, um Ihnen die Hintergründe aktueller Nachrichten näher zu bringen. Lesen Sie preisgekrönte Reportagen, fundierte Analysen und einzigartige Investigativrecherchen. Jetzt unter zeit.de/gratis kostenlos kennenlernen, entweder gedruckt oder digital in Web und App. zeit.de/gratis.
Ilona, hast du auch einen Tipp für uns dabei?
Gut, dass du fragst. Das habe ich.
Ja, dachte ich mir.
Vorbereitet.
Es liegt hier klein und gelb neben mir auf dem Tisch. Es ist ein ganz kleines, schmales Buch, das aussieht wie ein Reklamheft, aber es ist kein Reklamheft. Es ist vom Leipziger Gestalter Lukas Adolfi, ein kleines Büchlein, das heißt Die Cops haben ein Handy. Und ich bestelle einmal im Jahr so einen Stapel davon, weil man die auch sehr gut verschenken kann an Menschen aller Art. Und dachte, ich empfehle das auch mal im Podcast, weil das wirklich die perfekte, wenn man mal eine Stunde am Strand liegt oder so.
Lies doch mal, also der Verlag, also es sieht tatsächlich aus wie ein Reklambändchen. Ja. Es steht aber nicht Reklam drauf, sondern Reklame.
Ja, das ist natürlich ein Gag, weil es ist wahrscheinlich auch, also weiß ich nicht, mit den Rechten und so.
Ja.
Naja, jedenfalls.
Liebe Grüße nach Leipzig. Sitzt der Reklamverlag nicht auch in Leipzig?
Ja,
ja, vermutlich. Also die sind aber total nett bestimmt. Die finden
ja. Also
auch gut.
Es nimmt ja auch niemandem was weg.
Nein.
Es geht darum, dass eine wahre Geschichte, Lukas Adolfi wurde in Leipzig beklaut und Jugendliche haben sein Handy gestohlen. Und dann war das so ein paar Wochen weg und nach ein paar eben Wochen kam die Polizei und es kam zu einer Gerichtsverhandlung und er hat sein Handy wiederbekommen, das geklaut wurde. Und die Jugendlichen haben das aber in der Zeit benutzt und es waren einfach noch alle Nachrichtenverläufe
und Bilder.
Auf diesem Handy. Bilder nicht, aber alle Chatverläufe waren da noch drauf. Und die hat er einfach...
Er dokumentiert diese Chatverläufe.
Ist einfach abgedruckt, der Chatverlauf. Und ich lese einfach mal vielleicht die erste Seite vor.
Ja, herrlich.
Das ist natürlich auch deswegen toll, weil es so ein bisschen A, Jugendsprache, B, auch so sächsische Jugendsprache, ständig sagt einer meiner zueinander. Und,
du als Schwäbin darfst es sagen.
Ich darf das sagen, genau. Ja. Und die Hauptfigur ist Marco. Und Marco, ich muss sagen, bei Marco geht's einfach ab. Also Marco hat ein Game, das ist wirklich unfassbar. Und gleich auf der ersten Seite geht's richtig gut los. 8.10 Uhr, Marco an Anne. Wenn ich schlafen gehe, dann ist es schon im Dunkeln. Ich schaue nach oben und die Engelsterne sind am Funkeln. Doch der schönste und hellste Stern, der bist du und den mag ich besonders gern. 8.11 Uhr, ich liebe dich. Dich liebe ich. Von mir für dich, in Liebe, ich. Kleiner 3. Jana, ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Jana. Marco an Jana, ich dich auch. Also, na, ist jetzt schon die zweite Figur, die ich auftaucht. Jana, das freut mich. Ich liebe dich. Holst du mir dann nach der Penne eine Karte?
Nach der Penne? Mhm. Dass es sowas noch gibt?
Marco an Anne. Wollen wir uns heute treffen? Will dich mal wieder sehen, du Birne. Kleiner 3. Schreib mal zurück, du Stück. Kleiner 3. Anne. Ich war gerade dabei, Mann. Jana pennt bei dir, obwohl du keinen Bock mehr hast? Komisch, oder? Marco an Anne. Naja, ich mach heute noch Schluss. Das war doch mein Plan, du süße Maus. Sehen wir uns heute wieder? Kuss. Bitte, bitte schreib zurück. 10.41 Uhr. Marco an Jana. Wir haben uns jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich hatte nicht das Gefühl wie sonst. Du hast mehr als mich verdient. Aber ich kann das nicht mehr. Ich will nicht, dass wir uns komplett verlieren oder wie auch immer. Aber ich will einfach nicht mehr die Beziehung. Mach dich jetzt bitte nicht fertig oder was weiß ich. Ich will eine Freundschaft, aber mehr nicht. So schrecklich, wie das jetzt klingt, aber du wirst glücklicher ohne mich sein, so als wie es jetzt ist zwischen uns. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber ich mache Schluss.
Ja, per Text.
10.41 Uhr, Marco und Anne. Bin Single. Hab jetzt Schluss gemacht. Schreib mir bitte zurück. Ich liebe dich. Kleiner 3.
Marco.
Das sind einfach Marco. 2 Stunden aus Marcos Leben.
Marco, naja. Wenn du das hier hörst. Erzähl uns bitte, wie dein Leben weitergegangen ist.
Also das ganze Buch geht halt ungefähr so in dem Style weiter. Es tauchen noch so ein paar Nebenfiguren auf und das, also es ist hilarious. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich bin jetzt Single, bitte melde dich.
Für mich war der große Plot-Twist, dass Markus tatsächlich durchgezogen hat. Er hat echt Schluss gemacht. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Konsequent, tatsächlich, ja.
Du lebst ja seit vielen Jahren in Münster, Marina.
Ja.
Und wir hatten, glaube ich, noch keine Gästin und Gast aus Münster. Ich bin ein Münster-Fan geworden. Ich bin erst ganz spät in meinem Leben zum ersten Mal nach Münster gekommen und finde aber die Atmosphäre da so eigen und so besonders. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie diese Stadt eigentlich ist und vielleicht so ein, zwei Orte als Tipp geben, wenn man zum ersten Mal nach Münster kommt, die man auf jeden Fall besuchen sollte?
Ja, also die Stadt ist im Prinzip, wenn man eine echte Stadt nimmt und dann macht man sie einfach kleiner, aber ohne Dichteverlust, ja. Also man hat alle, die gesamte Infrastruktur einer guten Stadt, einfach auf einer sehr kleinen Fläche. Man kann in 20 Minuten gut von einem Ende zum anderen radeln. Es gibt 300.000 Menschen und 1 Million Fahrräder. Und das denke ich mir nicht aus, das ist die offizielle Statistik.
Man sieht es in der Stadt auch.
Ja. Es ist die einzige Stadt, in der ich an manchen Orten Probleme habe, einen Parkplatz für mein Fahrrad zu finden. Es ist auch eine offizielle Statistik, dass der durchschnittliche Münsteraner in seinem Leben 2 Fahrräder klaut, was aufgeht, denn statistisch
heißen die auch Marco?
Manche heißen auch Marco und statistisch betrachtet besitzt jeder Münsteraner also 3 Fahrräder und auf einem fährt er und 2 werden einfach reihdurch geklaut und das ist okay, das kann ich auch so bestätigen aus meiner Erfahrung. Und Münster ist im Prinzip, also was ich hier liebe, ist, ich gehe vor die Tür und ich bin im Urlaub. Man kann hier in den Hafen gehen. Es gibt eine wunderschöne Hafenpromenade. Ist jetzt nicht so das, was man mit Münster assoziieren würde. Aber es gibt eine wunderschöne Hafenpromenade. Um die Stadt herum gibt es die Promenade. Also das ist eine Allee, die um den Stadtkern herum geht. Die historische Altstadt muss man besuchen, den Prinzipalmarkt. Denn der wurde wieder so aufgebaut, wie er aussah zur Zeit des Westfälischen Friedens. Er war komplett zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat sich sehr viel Mühe gemacht, die mittelalterlichen Gebäude wieder aufzubauen. Außerdem der Aasee ist ein See. Da kann man auch sehr, sehr gut spazieren gehen. Wir haben hier sehr viel Grün. Wir haben hier sehr viele Studenten, 40.000 Studenten. Und es ist insgesamt einfach ein sehr, sehr chilliger Ort.
Ja, es gibt auch ein tolles Uniradio. Da war ich mal zu Gast.
Radio Q.
Ja, Die machen das richtig toll. Und weil du gerade den Aasee erwähnt hast, da kann man wirklich wunderbar auch so joggen gehen. Also wenn man zu Besuch ist in Münster, ist es wirklich ganz zauberhaft. Und es gibt eine fantastische Buchhandlung, jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein, du hilfst mir vielleicht, Marina, die auch alle Lesungen machen, auch in der Stadt, in der Innenstadt, in der Nähe der großen Kirche.
Ja. Ist das die Buchhandlung, in der Wilsberg gedreht wird?
Wollte ich gerade sagen. Ich bin Antiquarin geworden durch die Krimiserie Wilsberg.
Es kann sein, dass da Wilsberg, aber wird nicht Wilsberg in Wirklichkeit in Köln gedreht? Oder darf man darf man das nicht verraten oder so?
Oh nee.
Nee, ich weiß nicht. Naja, also es gibt wahrscheinlich auch Ausnahmen.
Nee, ich glaube in diesem Antiquariat.
Ja.
Aber
auch.
Ich weiß
wahrscheinlich,
es nicht.
Ja. Mhm. Sorry, ich wollte jetzt nicht irgendwie deine.
Ja, casually
Liebe.
Ruining.
Aber Wilsberg ist eigentlich toll, oder? Wilsberg ist eigentlich im Grunde genommen die unterschätzteste Fernsehserie Deutschlands. Die gibt es ewig. Viele Leute schauen sie, aber sie sind nie so im Gespräch.
Für mich der bessere Tatort.
Ja, sehr sympathisch.
Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas davon gesehen. Also, ich habe noch nie einen Tatort gesehen.
Ja. Aber Wilsberg läuft samstags im ZDF.
Läuft das immer noch? Das lief ja schon, als ich Kind war.
Ich glaube, es läuft immer noch. Ja, also wir finden es nochmal raus.
Ja.
Und hast du einen Lieblingsort in Münster, den du gerne besuchst und empfehlen kannst?
Ich bin gerne am Hafen. Mhm. Das ist etwas, generell, ich suche das Wasser. Und ich bin gerne auf dem Prinzipalmarkt, weil der mir gute Laune macht, weil es da noch so ist wie in den alten Zeiten, wo einfach die Leute über die Straße gehen und es ist einfach diese riesige, breite Kopfsteinpflasterstraße, auf der Leben ist, die also nicht durch Autos monopolisiert wurde, dass man eigentlich diese dünnen Streifen hat, zwischen denen so eine riesige Schlucht ist, die man als Fußgänger gar nicht betreten kann, sondern es ist noch so ein lebendiger Ort, wo alle Arten von Fahrzeugen einfach miteinander durcheinander fahren.
Wie verbringt ihr eure Sonntage in Münster?
Früher waren wir mehr draußen. Heute, meine Tochter geht in die Gemeinde, ins Jugendzentrum und ich handwerke meistens sonntags. Weil ich samstags mache ich das nicht. Genau, ich baue Dinge, ich bastel Dinge, ich schaffe Dinge.
Also ich meine, wir schauen ja jetzt so in dein, ich weiß gar nicht, in welchem Zimmer du jetzt gerade sitzt. Ist es dein
Wohnzimmer?
Dein Wohnzimmer?
Das ist eines der berühmtesten Wohnzimmer Deutschlands, glaube ich.
Weil es schon sehr oft live gestreamt wurde und übertragen wurde. Hast du da eine Skulptur oder ein Bild zufälligerweise irgendwo in der Nähe?
Ja, hier hängen meine Bilder an der Wand. Ich überlege gerade. Ah ja, ich habe eine kleine Stickerei.
Moment. Ja.
Das ist ein Porträt meines Mannes.
Mit Zylinder.
Und Backenbart.
Mit Zylinder, ja. So haben wir geheiratet.
Er im Zylinder und im Frack?
Ja.
Und was für ein Kleid hattest du?
Ich hatte ein Kleid aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Aus einfach nur schlichter eierschalenfarbener Seide.
Woher kommt eigentlich deine Vorliebe für Nostalgie? Oder ist das schon ein zu wertender Begriff?
Nee, es ist nicht Nostalgie, weil ich war nie in den Zeiten, in denen ich Kleider nähe oder die ich zeichne. Es ist, meine Lieblingszeit ist das 19. Jahrhundert, aber ich nähe gerne Kleider aus allen Zeitepochen. So bis in die 50er hinein findet man alles in meinem Kleiderschrank. Also ich habe jetzt gerade ein 18. Jahrhundert Kleid fertiggestellt und ich weiß es nicht. Ich glaube, erstens mag ich es, mit wie viel Liebe damals Sachen konstruiert wurden. Weil sie ja gemacht wurden, um 50, 100 Jahre getragen zu werden. Nicht wie heute Kleider zusammengefurzt werden, um irgendwie weggeschmissen zu werden. Und ich mag es, wie viel Schummelei da hineingeht. Also jede historische Unterwäsche ist ja im Prinzip, besteht ja nur aus Schnürungen und Kissen und Puffern und man macht sich die Silhouette irgendwie so zurecht. Heute erwartet man, dass der Körper natürlicherweise irgendwie die moderne Form hat. Diese Illusion hat man sich früher gar nicht gemacht. Man hat gesagt, okay, das ist jetzt die moderne Silhouette und wir stopfen jetzt die Kleidung so lange, bis der Körper so aussieht, als ob er sie hat. Und ich mag das daran. Ich mag die Kreativität dahinter, ich mag die Liebe zum Detail dahinter und ich weiß nicht, woher ich diese Art habe. Ich war schon immer so. Ich sprach schon als Kind unglaublich altbacken. Ich sagte mit 2 Jahren irgendwie, Großmutter, rasieren Sie sich mit dieser Creme, denn Sie sehen alt aus und hässlich. Das hat mir auch
Hast du deine Großmutter immer gesiezt oder nur, wenn du sie triezen wolltest?
Ich habe meine Großeltern gesiezt. Das hat im Russischen einfach was mit Respekt zu tun. Im Deutschen ist Siezen Distanz, im Russischen ist Siezen Respekt. Mhm. Ich habe auch meinen Ziehvater gesiezt, bis ich erwachsen war. Das hat mehr mit Respekt zu tun, als mit Leute auf Distanz halten. Mhm.
Ist auch so interessant. Ich habe gerade noch ein Buch gelesen von einem ehemaligen Mitarbeiter einer großen Modefirma. Alec Leach heißt der. Und der hat eben, weil du gerade von den Kleidern gesprochen hast und dass die eben 50 bis 100 Jahre halten sollten damals, ebenso, ich zitiere aus dem Gedächtnis, geschrieben, dass Kleidungsstücke heute im Grunde genommen gar keine Produkte mehr sind, sondern Memes.
Ja.
Also es geht eigentlich darum, etwas mit einem Kleidungsstück 24 Stunden auf Instagram eine Story zu haben und dann reicht es auch schon wieder. Und da beschreibt er natürlich auch die ganzen Probleme, die damit einherkommen. Das fand ich einen ganz guten Gedanken.
Ja, das stimmt voll. Ja.
Und ich glaube, trotz meiner Internet-Affinität wollte ich einfach nie ein Meme sein. Deswegen habe ich keine bedruckten T-Shirts. Ich trage diese Leute, von der ich weiß, dass ich sie mag, sie mir steht und in der ich 5 Zentimeter über den Boden schweben kann. Und dann bin ich glücklich.
Weil du deinen Mann gerade erwähnt hast in eure Heirat. Du hast mir damals erzählt, dass du ihn ganz früh schon kennengelernt hast und irgendwie gedacht hast, den mache ich zu meinem Mann.
Ja.
Den werde ich noch dazu gewinnen, mein Mann zu werden. Frage für einen Freund, wie macht man das?
Erstens 2 Jahre Geduld haben. Ich habe gewartet, gelauert auf meine Chance.
2 Jahre Geduld, ja. Wie hast du dir diese Geduld genommen?
Oh, ich habe sehr, sehr viel sehr unvernünftige Scheiße angestellt. Und
ja, da kann man die 2 Jahre schon durchbringen, ne?
Ich hatte sehr viele unglückliche Affären mit guten und schlechten Männern und Frauen, mit denen ich mich irgendwie abgelenkt habe, aber ich habe gewartet.
Und auch Frage für einen Freund, was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe?
Wir reden. Wir reden unglaublich viel. Und wir reden sehr, sehr offen und wir reden über unsere Gefühle. Wir warten nie auf den richtigen Moment. Wir gehen niemals im Streit ins Bett. Wir reden einfach. Wir sind einfach wirklich beste Freunde. Und wir glauben an das Beste voneinander. Wir glauben, dass wir einander das Beste wünschen und das Beste wollen. Und davon gehen wir aus. Und das funktioniert hervorragend. Also während Corona sind wir uns kein Stück auf den Keks gegangen, obwohl wir beide aus diesem Wohnzimmer arbeiten.
Und wir haben ja auch immer eine Schlussfrage am Ende unseres Podcasts, Ilona.
Jawohl. Liebe Marina, was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
Den Montagmorgen? Was ist das denn für eine Frage?
Warum?
Ich muss arbeiten.
Zurück an die Stanze.
Ich liebe meinen Job, aber ich mag es nicht, ihn nach der Uhr zu machen. Muss ich zum Glück meistens nicht, aber Montag ist so Meetings, Meetings, Meetings. Hm. Und ich mag es, Dinge nach meiner eigenen Uhr zu machen. Hm.
Marina Weißband, das war eine sehr schöne Folge von Und was machst du am Wochenende? Vielen Dank, dass wir einen kleinen Einblick in das berühmteste Wohnzimmer Deutschlands und in dein Leben werfen durften. Und ein schönes Wochenende.
Euch auch, alles Gute.
Vielen lieben Dank. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.